Marvin Gaye ist das mit seiner Soul-Hymne Mercy, Mercy Me, haben Sie hier bei Radio 3 gehört, um 16.39 Uhr gleich. Provenienzforschung, dieses Wort klingt immer noch sperrig, obwohl das so oft zu hören war in den letzten Jahren bei allen Debatten über die Herkunft von Kunstwerken, bei den Fragen, was ist rechtmäßig in unseren Museen oder was wurde geraubt in der Zeit des Nationalsozialismus oder auch aus den Kolonien. Das ist ein großes Thema für die Museen. Auch für uns als Gesellschaft, das sind ja unsere Museen. Und heute ist der internationale Tag der Provenienzforschung. Da gab es Einblicke in diese Forschung in Berlin, unter anderem im Rahmen von sogenannten Provenienzspaziergängen. Und da ist meine Kollegin Antje Bonhage mitgegangen. Hallo Antje.
Hallo Frank.
Provenienzspaziergänge. Erstmal klingt das ja sehr gemütlich. Wie spaziergängerisch war das denn bei diesem ungemütlichen Thema?
Na, das war insgesamt so eine Art Spurensuche an verschiedenen Orten Berlins, an denen Provenienzforschung betrieben wird. Insgesamt gab es verschiedene Angebote heute über den ganzen Tag verteilt. Die Akademie der Künste war dabei, das Deutsche Historische Museum, die Staatsbibliothek unter den Linden, um jetzt mal nur so ein paar zu nennen. Ziel war, die Orte der Provenienzforschung vorzustellen und einen Einblick zu geben in die Arbeit von Provenienzforschung. Also genau, man ging mal mehr, mal weniger spazieren.
Und wo warst du jetzt dabei?
Ich war in Berlin-Mitte auf einem Spaziergang, der von der Topographie des Terrors zum Jüdischen Museum führte. Und der Schwerpunkt war dabei nicht der Gang selbst, also es war weniger gemütlich, sondern es waren wirklich die beiden Orte, also die Topographie des Terrors und die Bibliothek des Jüdischen Museums.
Und da ging es jetzt wahrscheinlich schwerpunktmäßig um geraubte Gegenstände aus jüdischem Besitz, oder?
Also es ging vor allem um Bücher. Die Nationalsozialisten haben ab Februar 1933 riesige Mengen Bücher und andere Schriftstücke beschlagnahmt aus Bibliotheken und Archiven von kritischen Organisationen, von Gewerkschaften und Verlagen. Also später wurden auch Buchhandlungen und private Bestände geplündert. Und das ging zunächst völlig unsystematisch vor sich. Die Schriftstücke wurden einfach in Säcke und Kartons gepackt und irgendwo gelagert. Später war es dann geplanter und professionalisierter. Und so wie der Historiker und Provenienzforscher der Topographie des Terrors das beschreibt, Sebastian Seibert, da muss es sich wirklich um irrsinnige Mengen gehandelt haben.
Man muss sich das so vorstellen, dass, weil man eben gar nicht nachgekommen ist, diese Bücher aufzustellen oder zu kategorisieren oder überhaupt unterzubringen, die sich überall gestapelt haben, sogar eine Kegelbahn und Küche und Keller und im Dachgeschoss. Und man hatte eben oft auch gar nicht irgendwelche Regale zur Verfügung. Ja, das heißt, sie waren oft einfach nur in Kisten, oft auch wirklich lose Bücherberge, die dann irgendwo rumgelegen sind.
Das heißt, es gab auch gar keinen Plan, was mit diesen Büchern passieren sollte damals?
Es sollte eine Art Zentralbibliothek entstehen, eine sogenannte Gegnerbibliothek, wo alle in Anführungsstrichen unerwünschten Schriftstücke gesammelt werden sollten aus ganz Deutschland, aus ganz Europa. Hier in Berlin. Und bemerkenswert dabei ist, dass es weniger darum ging, sich wertvolle Schätze unter den Nagel zu reißen, wie das ja auch mit Raubgut von Kunstwerken der Fall war, sondern die Beschlagnahmung von Büchern, die verfolgte zwei Ziele. Hierzu hören wir nochmal Sebastian Seibert von der Topographie des Terrors.
Diese Zentralbibliothek, die dann eben hier aufgebaut worden ist, hatte vorrangig eben das Ziel, quasi alles Schrifttum der politischen und weltanschaulichen Gegner zu sammeln, um sie dann noch besser zu erforschen und bekämpfen zu können. Und gleichzeitig eben auch dieses ganze Schrifttum aus dem Verkehr zu ziehen.
Und du hast vorhin gesagt, Antje, im Jüdischen Museum, da ging es dann auch in die Bibliothek. Also da ging es nochmal um Bücher?
Ja, zum einen ging es nochmal um Bücher. Denn genau wie die Topographie des Terrors gibt es dort im Archiv auch Schriftstücke von vor 1933, die übernommen wurden von anderen Bibliotheken, Bücher, deren Herkunft noch erforscht werden muss. Und dann ging es aber im Jüdischen Museum vor allem noch um einen jüdischen Künstler, Arno Nadel, Künstler und Musikwissenschaftler, der im Dritten Reich als Zwangsarbeiter in eine Bibliothek eingesetzt wurde, um Bücher zu katalogisieren. Arno Nadel wurde 1943 in Auschwitz ermordet und sein eigenes Werk, das Jüdische Museum verwahrt einige hundert Zeichnungen und Malereien von ihm, das wird gerade erforscht. Teilweise hat er seine Bilder bei nicht-jüdischen Freunden, hat er sie untergebracht und da besteht jetzt die Frage, ob sie jemandem restituiert werden müssen oder im Jüdischen Museum verbleiben dürfen. Also da ist das Jüdische Museum gerade dran.
Ein besonderer Spaziergang im Umfeld der Provenienzforschung. Was nimmst du da jetzt eigentlich mit von diesem Spaziergang?
Genau, was nehme ich mit im übertragenen Sinn? Also Zum einen diese unglaublichen Büchermengen, die angehäuft wurden, mehrere Millionen, also das muss man sich einfach nochmal klar machen. Und diese ganze Absurdität, ja, Bücher, also in Form von Schriftstücken ist das ja angehäuftes Wissen und das anzuhäufen einfach nur, um es zu vernichten oder aber um die Urheber dieser Bücher dann zu bekämpfen. Und dann aber auch noch diese Einzelschicksale am Beispiel der Person Arno Nadel, der wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit, ein interessanter Künstler und Mensch gewesen sein muss. Wenn wir jetzt noch Zeit haben, genau, dann können wir die Provenienzforscherin des Jüdischen Museums Elisabeth Weber nochmal zu Wort kommen lassen. Die hat sein Tagebuch zur Verfügung und liest daraus.
Da schreibt er dann im Juni 1942, ich ging dann, es war kühl, nach einem langen, grollenden Gewitter, auf den Balkon, setzte mich und weinte wieder in mir. Sogar der leise, wimmernde KZ-Laut, den ich mir angewöhnte, kam aus der Tiefe meines Kummers und Zornes. Welch ein elender Unsommer. Keine Freiheit, keine Natur, das Stückchen Balkon muss einem alles ersetzen. Wo sind meine Sommerzeichnungen? Das Baden, das Boot und Dampferfahren, die Fülle der Ufer, die nackten und halbnackten Menschen im und am Wasser. Sollte es so bleiben müssen, dann möge es der letzte Sommer sein. Endlich weiß ich, was Freiheit bedeutet. Und es war sein letzter Sommer.
Das war aus dem Tagebuch von Arno Nadel, vorgelesen von der Provenienzforscherin Elisabeth Weber am Jüdischen Museum. Und das hat uns mitgebracht Antje Bonhage von ihrem heutigen Provenienzspaziergang am Internationalen Tag der Provenienzforschung. Vielen Dank.